Einen wunderschönen guten Sonntag und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir besprechen heute einen Fall, der sich um den Erlaubnistatbestandsirrtum dreht. Das heißt, wir sind im Strafrecht und in einer Fallgruppe, die wirklich die wenigsten Studenten in irgendeiner Weise interessiert und irgendwie erfreut. Wir möchten es deswegen heute nicht ganz so technisch machen. Ich möchte nicht so auf die Details des Erlaubnistatbestandsirrtums an sich eingehen, an die ganzen Theorien. Die könnt ihr euch gerne in einem Lehrbuch dann aneignen. Heute soll es um die Kuriosität dieses Falles gehen. Und bevor ich noch irgendwas anderes sage, erstmal ins Intro.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
Zunächst einmal möchte ich was zum Sachverhalt sagen. Und zwar hat hier die Frau des späteren Täters eines Abends in einer Bar einen anderen jüngeren Kerl, einen stämmigeren und kräftigeren Kerl als ihren Mann, abgeschleppt, sage ich mal, und ihn mit nach Hause genommen. Was sie dann dort getan haben, das kann ausbleiben, weil nämlich der Ehemann der Frau und der, wie gesagt, der spätere Täter, wir nennen ihn Täter T oder einfach nur T, zu Hause geschlafen hat und dann durch den Rumor und den Lärm der Gesellschaft aufgeweckt wurde. Er ist so dann verständlicherweise rausgegangen aus seinem Zimmer und hat die beiden gesehen, bei was auch immer die gemacht haben, und ist dann ausgerastet, hat dem Mann, oder dem O nennen wir ihn jetzt, dem Opfer, dem späteren Opfer, jetzt spoiler ich schon ein bisschen, hat ihm gesagt, er soll bitte das Haus verlassen und das nicht allzu nett. Dann später, als O das Haus verlassen hatte, hat er sich mit seiner Ehefrau ein wenig angelegt, die haben sich ein bisschen gestritten. Als Ergebnis hat seine Frau dann angefangen zu weinen, war ziemlich laut und hat sich auf den Boden gesetzt und hat halt einfach nur rumkrakeelt.
Und was hat der Ehemann dann gemacht?
Ja, der Ehemann, es war ja 3 Uhr morgens und er war ja gerade aufgewacht, hat sich dann natürlich erstmal ein Schinken-Sandwich machen wollen, so wie man das, wie das halt so üblich ist, und hat sich dafür in der Küche ein Schinkenstück aus dem Kühlschrank geholt und wollte dieses Schinkenstück zuschneiden mit einem, ja, Schinkenmesser, nicht mit einem Brotmesser. Während das Opfer draußen allerdings die Schreie und das Rumgeheule der Ehefrau gehört hatte und deswegen zurückgekehrt war und an der Tür klopfte, um nachzusehen, ob denn da alles in Ordnung ist, weil er davon ausging, dass die Ehefrau gerade von dem Täter T geschlagen wird, sonstige Sachen mit ihr gemacht werden. Der Ehemann hat dann die Tür geöffnet, und zwar noch während er das Messer in der Hand hielt. Dem Opfer O hat sich dann natürlich ein Schaubild ergeben, und zwar folgendes: Der Täter macht die Tür auf, hat das Messer in der Hand und im Hintergrund sieht er die Frau noch, wie sie am Boden sitzt und am Rumheulen ist. Er ging natürlich davon aus, dass der Täter gerade irgendwas mit der Frau gemacht hat oder machen wollte und er eine Gefahr darstellt, und ist somit auf den Täter losgestürmt und hat auf ihn eingeschlagen. An der Stelle möchte ich nochmal daran erinnern, dass er ja wesentlich jünger war und auch körperlich überlegen.
Also der jetzt wieder reinstürmende.
Der reinstürmende O, genau.
Das Opfer war stärker und deutlich überlegen.
Genau. Okay. Der Täter T hat sich dann aber wie ein braver Bürger verhalten und hat erst versucht, den Schlägen des Opfers auszuweichen. Als das nicht gelungen ist, hat er sich mit seiner freien Hand das Gesicht verdeckt, um weitere Verletzungen oder schlimmeren Verletzungen zu entgehen. Als das Ganze dann weiterging und weiter auf ihn eingeschlagen wurde und er keinen anderen Ausweg mehr sah, stach er dann schließlich mit dem Messer zu und traf das Opfer in der Brust, welches dann recht bald danach starb.
Die Frage ist also jetzt, ob T strafbar ist.
Und zwar, was würde dir jetzt als erstes einfallen?
Zunächst könnte man ja prüfen, ob ein Totschlag vorliegt.
Genau, und warum hättest du jetzt nicht an Mord gedacht? Weil vielleicht hätte der eine oder andere jetzt einen Mord angeprüft.
Es liegt ja kein Mordmotiv vor.
Genau, es ist ja offensichtlich, dass kein Mord vorliegt und deswegen muss man es auch nicht prüfen. Ich glaube, hier beim Totschlag haben wir auch im objektiven und subjektiven Tatbestand erstmal gar kein Problem. Mir würde jetzt nichts einfallen, hast du irgendwas?
Er hat objektiv die Tat verwirklicht und subjektiv wusste er auch, was er da tut. Hatte somit Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung. Und dann könnte man halt prüfen, ob die Rechtswidrigkeit vorliegt. Also er könnte ja eventuell in Notwehr gehandelt haben.
Genau, und jetzt so auf den ersten Blick spricht er erstmal alles dafür. Das heißt, er wurde irgendwie angegriffen und hat sich dann gewehrt. Wenn wir auf das Ganze jetzt aber ein bisschen dogmatischer eingehen, dann müssen wir uns nicht nur fragen, ob überhaupt ein Angriff vorliegt, sondern ob dieser Angriff auch rechtswidrig war. Wir wissen ja, dass das Opfer oder das spätere Opfer, was in der Sekunde noch der Täter war, dass O eigentlich nur helfen wollte. Er hat sich ja in dieses Haus begeben und hat sich ja auf den T gestürzt, weil er die Frau F verteidigen wollte.
Also könnte er auch wegen Nothilfe gerechtfertigt sein.
Genau, er selbst. Das heißt, wir haben quasi einen Nothilfe-Ausführenden gegen einen Notwehr-Ausführenden, wenn man das bejaht. Dafür müsste auf der Seite des Opfers wieder ein Angriff vorliegen. Er stellt sich ja in dem Fall einen vor, denn er stellt sich ja vor, Ehefrau F wird gerade vom Täter T angegriffen. Aber tatsächlich liegt ja ein solcher gerade nicht vor, denn der Täter ist sich ja gerade dabei, ein Sandwich zu schneiden und ich glaube nicht, dass das irgendjemand als Angriff sehen würde. Es könnte also auf Seiten des O ein sogenannter Erlaubnistatbestandsirrtum vorliegen. Ein solcher Erlaubnistatbestandsirrtum liegt dann vor, wenn wir keine Notwehrlage haben, was wir hier gerade nicht haben, und hypothetisch, wenn das, was sich der Handelnde vorstellt, also in dem Moment O, im tatsächlichen Vorliegen eine Notwehrlage begründen würde. Sprich, wenn der Täter gerade wirklich dabei wäre, sich an der F zu vergehen, würde ja meiner Prüfung nach, oder ich weiß nicht, wie du das siehst, aber würde meiner Prüfung nach auf jeden Fall eine Notwehrlage vorliegen.
Ja, ich sehe es genauso.
Also wir haben dann quasi die hypothetische Prüfung bejaht. Wir müssen dann noch schauen, ob die Notwehrhandlung des Opfers auch geeignet, erforderlich und geboten wäre. Sonst hätten wir nämlich einen sogenannten Doppelirrtum. Geeignet war sie auf jeden Fall. Also wenn es tatsächlich so wäre, dass der T gerade dabei gewesen wäre, nicht vergessen, wir sind gerade in der hypothetischen Prüfung. Wenn der T dabei gewesen wäre, die F anzugreifen, dann wären die Schläge auf jeden Fall geeignet, um den Angriff abzuwehren. Sie wären auch erforderlich, in Hinblick darauf, dass der Täter ja ein Messer in der Hand hatte und deswegen dem Opfer nicht zugemutet werden kann, dass er jetzt irgendwas Milderes da hätte irgendwie machen können. Und irgendwelche Gründe, die gegen die Gebotenheit sprechen, liegen meines Erachtens auch nicht vor, weshalb wir auf jeden Fall ein Erlaubnistatbestandsirrtum haben. Und die Folge hiervon, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht so auf die Theorien eingehen, aber nach der eingeschränkten rechtsfolgenden verweisenden Schuldtheorie, welche ja die herrschende Meinung ist, wäre dann die Rechtsfolge des Paragraphen 16 Absatz 1 Satz 1 StGB analog anwendbar. Das bedeutet, keine Bestrafung aus Vorsatzdelikt.
Trotzdem ist die Tat aber rechtswidrig, insofern fliegen wir nämlich erst auf der Schuldebene raus.
Genau, also wir haben ja quasi einen schuldlos handelnden Täter, aber trotzdem eine rechtswidrige Tat. Das würde ja in dem Fall eigentlich bedeuten, dass sich T in dem Fall gegen einen rechtswidrigen Angriff wehrt.
Und jetzt kommt das große Aber.
Genau, nämlich bei der Notwehr heißt Rechtswidrigkeit nicht unbedingt das gleiche wie beispielsweise bei der Anstiftung oder bei der Beihilfe. Das heißt, wir reden nicht unbedingt über Rechtswidrigkeit, so wie man sie an einer normalen strafrechtlich gutachterlichen Prüfung findet. Hier werden zwei Meinungen vertreten. Die erste Meinung sagt, dass man ein objektiv pflichtwidriges Verhalten braucht, damit Rechtswidrigkeit vorliegt. Das heißt, es kommt nicht nur auf die reine Rechtswidrigkeitsprüfung an, sondern allein darauf, ob ein objektiv pflichtwidriges Verhalten vorliegt. Und jetzt mal angewandt auf den Fall, liegt ein objektiv rechtswidriges Verhalten des O vor? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, der O wollte sich ja nicht gegen die Rechtsordnung auflehnen, sondern er wollte ja einfach nur der Frau helfen.
Genau, er wollte ja insofern einfach nur ein Held sein und da kann man nicht sagen, dass ein objektiv pflichtwidriges Verhalten vorliegt. Das heißt, man könnte hiernach sagen, es liegt kein rechtswidriger Angriff vor. Die Gegenmeinung sagt aber, wir brauchen einen drohenden Erfolgsunwert. Und wenn dieser vorliegt, dann liegt auch Rechtswidrigkeit vor. So, und der drohende Erfolgsunwert in dem Fall hier wäre dann was?
Der drohende Erfolgsunwert liegt ja schon allein darin, dass eine Körperverletzung des T voraussehbar ist.
Genau. Und nach der Meinung hätten wir dann einen rechtswidrigen Angriff. Und wenn wir der Meinung jetzt mal ganz kurz folgen wollen, dann hätten wir ja tatsächlich eine Notwehrlage des T. Und bräuchten dann auch noch eine geeignete, erforderliche und gebotene Handlung. Diese Handlung wären dann ja im Endeffekt die Messerstiche gewesen. Diese sind, wie ich sagen würde, auf jeden Fall geeignet, weil sie offensichtlich sind sie geeignet, den Angriff abzuwehren. Erforderlich, da kann man ganz kurz diskutieren, da kann man sagen, wäre es nicht irgendwie möglich gewesen, dass er sich anders gewehrt hätte?
Wir haben ja am Anfang schon festgestellt, dass der T körperlich unterlegen war und er hatte nun mal das Messer in der Hand und hat ja vorher auch, ich weiß gar nicht, ob das gesagt hat, aber er hat sich ja vorher auch das Gesicht geschützt, hat sozusagen versucht, den Angriff auf sich selbst sozusagen abzuwehren, was er aber nicht geschafft hat. Dementsprechend würde ich sagen, dass der Stich gerade in dieser Situation erforderlich war, um den Angriff abzuwehren.
Genau, und zusätzlich könnte man dann auch sagen, es wäre ihm jetzt nicht irgendwie zumutbar gewesen, dass er da jetzt versucht, das Ganze aufzudecken, indem er anfängt, mit dem O zu diskutieren, während er auf ihn einschlägt. Das ist ja echt nicht, das hätte ja echt nicht sein können. Und deswegen kann man in dem Fall auf jeden Fall sagen, es war erforderlich. Jetzt kommen wir aber zum Thema Gebotenheit. Und die Gebotenheit ist ja so ein gewisses Korrektiv. Also da wollen wir gucken, dass es keine Einzelfallungerechtigkeit in irgendeiner Art und Weise gibt. Und in dieser Gebotenheit gibt es ja verschiedene Fallgruppen. Und hier kommt jetzt die Fallgruppe in Betracht, dass wir einen Angriff durch einen erkennbar schuldlos Handelnden haben. Haben wir einen schuldlos Handelnden? Was würdest du sagen in dem Fall?
Wie wir gerade festgestellt haben, liegt ein Erlaubnistatbestandsirrtum auf Seiten des O vor. Deshalb handelt er ja auch schuldlos.
Genau. Wir bräuchten natürlich ein erkennbar schuldlos Handelnden. Da kann man aber sagen, der T hätte in dem Fall auf jeden Fall erkennen müssen, dass der O schuldlos handelt, denn er hatte ja die ganze Situation quasi fast schon unter Kontrolle. Das heißt, er hat gesehen, seine Frau ist am Rumheulen, er hat gesehen, was vorher passiert ist, er wusste, dass er ein Messer in der Hand hat, er wusste, dass er gerade mit dem Messer die Tür öffnet und er wusste vielleicht auch, dass der O ein bisschen angetrunken war von vorher. Das heißt, auf jeden Fall haben wir hier eine solche Fallgruppe. Da könnte man jetzt gleich denken, okay, Gebotenheit liegt nicht vor, allerdings haben wir in der Fallgruppe die Prüfung, die wir vorhin schon hatten, erst ausweichen, dann Schutzwehr und am Ende dann Trutzwehr und wie Noah vorhin schon...
Trutzwehr?
Trutzwehr ist der Angriff quasi. Also das
ist so.
Ja, genau. Trutzwehr ist das aggressive Verhalten, werde ich jetzt einfach mal nennen. Und wie Noah jetzt vorhin schon zutreffend geprüft hat, haben wir diese drei Merkmale auf jeden Fall. Er hat ja erst versucht auszuweichen, hat sich dann die Hand schützend vors Gesicht gehalten und hat erst dann mit dem Messer zugestochen. Das heißt, wenn wir... Achso, und er hat auch natürlich mit Verteidigungswille gehandelt, um die ganze Prüfung abzuschließen. Das heißt, wenn wir der Ansicht folgen, die besagt, dass wir für die Rechtswidrigkeit einen drohenden Erfolgsunwert brauchen, dann würde der T im Endeffekt nicht strafbar sein. Wenn wir jetzt aber der ersten Meinung folgen, die sagt, dass wir für die Rechtswidrigkeit des Angriffs ein objektiv pflichtwidriges Verhalten brauchen, was wir ja hier nicht haben, weil der O ja nur versucht, ein Held zu sein, er versucht ja nur, die Frau zu retten, dann läge tatsächlich, und jetzt wechseln wir die ganze Perspektive nochmal, was den Erlaubnistatbestandsirrtum angeht, dann hätten wir ein Erlaubnistatbestandsirrtum auf Seiten des T. Denn T würde sich ja dann vorstellen, dass er gerade angegriffen wird, dass gerade quasi eine Notwehrlage vorliegt und er würde auch im Rahmen seiner Notwehr handeln. Das heißt, wir hätten wieder mal kein Doppelirrtum und als Ergebnis, wie wir vorhin schon gesagt haben, einen schuldlos Handelnden. Das heißt, beide Ansichten führen dann im Endeffekt zum gleichen Ergebnis. Er ist nicht strafbar. Und ich finde das eigentlich ziemlich interessant und ziemlich verwoben alles und ziemlich komplex und ziemlich kurios, weil wir haben irgendwie auf irgendeine Art und Weise zwei Leute, die gegeneinander auf sich eindreschen, wenn man das so sagen kann, und beide irgendwie in einem Irrtum handeln. Und egal welcher Meinung man folgt, also jetzt bis auf den Erlaubnistatbestandsirrtum, da gibt es natürlich dann noch tausend andere Meinungen, denen man folgen könnte, aber was die Rechtswidrigkeit angeht, egal welcher Meinung man folgt, man kommt aufs Ergebnis, dass der T schuldlos ist oder nicht strafbar handelt.
Eigentlich ist das ja auch logisch. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass der O in einem Irrtum handelt und dich angreift, zum Beispiel, wenn ich jetzt der Täter wäre, und der O greift mich an, dann muss ich ja nicht für seinen Irrtum einstehen.
Genau.
Weißt du? Deswegen kann ich mich ja auch so wehren und deswegen wäre es ja auch unbillig zu sagen, okay, mein Angriff ist rechtswidrig und seiner nicht.
Genau, also wenn man sich das so ganz von außen mal anschaut, du öffnest nachts die Tür und jemand fängt an, auf dich einzuschlagen, weil der in irgendeinem Irrtum ist und du tust alles, was dir irgendwie zusteht, damit du ihn nicht angreifen musst, sondern du weißt, er ist aus, du schützt erst dein Gesicht, dann kann man es ja nicht zulassen, dass du quasi dich dann am Ende doch irgendwie gewehrt hast. Ich glaube, in dem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Und wir hören uns in der nächsten wieder.